ARD Sounds.
Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Dr. Pop. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Ja, jetzt blinkert's. Zusatztechnik heute hier im Studio funktioniert für den ARD Sounds Sonntagsbrunch Podcast mit Dr. Pop. So viele bunte Knöpfe.
Viele bunte Knöpfe und in der Summe habe ich da jetzt 2037 Samples drauf.
Aber da sind doch nur, was weiß ich, 50 Dinger drauf.
64, also 64, wie ein Schachbrett. Okay. Aber ich kann es dann so durchskippen und dann muss ich mir das merken.
Es blinkert also, jetzt bunt.
Genau, also hier ist immer so ein Streifen, der ist ausgegraut, da weiß ich, es fängt ein neues Feld an. Und erinnern Sie sich, früher musste
und
man
wissen
sich,
Sie jetzt, hin und her, es ist alles bunt, es blinkert schön, was da wirklich drauf ist? Oder ja, ist das also, Zufall?
Naja, ich versuche mir so Eselsbrücken zu bauen. Vielleicht erinnern Sie sich früher Festnetznummern. Die hat man sich ja auch nicht einzeln gemerkt, die einzelnen Zahlen. Man hat das ja gruppiert. Also man hat die Zahlen so ein bisschen zusammengefasst. Und so ähnlich mache ich das auch hier. Und ich baue mir auch teilweise bei den Samples so Gegensatzpaare. Also bei mir liegt zum Beispiel Andrea Berg neben Black Sabbath. Und dann kann ich das auch gut unterscheiden.
Schöne Kombination.
Ja, genau.
Und Andrea Berg ist rosa oder Black Sabbath?
Na, da kommen wir zum nächsten Problem. Ich habe eine sehr starke Farbsehschwäche, also eigentlich bin ich farbenblind. Die Farben helfen mir gar nicht so viel. Ich muss das mit Helligkeitsunterschieden unterscheiden.
Der Mann, ich habe mich sowieso gefragt, der Kopf sieht ganz normal aus, aber bei dem sind ein paar Gehirnwindungen mehr als bei anderen Menschen drin und durch die pfeift der Beat ganz heftig.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich Musik so sehr liebe und wir können uns ja Dinge besser merken, wenn sie mit Emotionen verbunden sind. Mhm. Und eigentlich ist hinter jedem Knopf eine gewisse Emotion, also dass ich mich darauf freue, wenn zum Beispiel was von Queen kommt oder von Michael Jackson, aber auch manchmal ein gewisser Schock, wenn doch was von den Kastelloter Katzen von mir angespielt wird. Also es ist immer eine Emotion dahinter und deshalb kann ich mir, glaube ich, die Knöpfchen ganz gut merken.
Ich bin gespannt. Er ist das lebende Musiklexikon und ich staune immer wieder, was dieser Mann alles weiß, aber es ist viel besser als Lexikon. Er ist viel besser als Lexikon. Er ist nicht trocken, sondern er ist schnell, er ist unterhaltsam, er ist spritzig. Und dass er sich Dr. Pop nennt, ist jetzt nur zum Teil ein Künstlername. Pop ist Künstlername, Doktor ist wirklich. Dr. Markus Henrik promoviert in Musik, kann man offenbar machen. Und er weiß, wie uns Musik klüger, gesunder, schöner, nein, schöner vielleicht nicht, aber glücklicher und menschlicher macht. In diesem Sinne, Markus Henrik an die Macht, herzlich willkommen, Dr.
Hallo.
Pop.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und Sie haben hier so ein wunderbares Blinker-Blinker-Blinker-Dings mit. Das ist ein...
Ich nenne das Sample Pad.
Ein Sample Pad.
Also das sind kurze Musikausschnitte, die ich anspielen kann. Teilweise sind da auch Rhythmen drauf und da habe ich mir ganz viele Sounds zurechtgelegt, die ich in meinem Live-Programm nutze, aber auch in Situationen wie jetzt.
Und ohne Musik geht eigentlich gar nicht. Ohne Samplepad geht Markus nicht aus dem Haus.
Nein, das habe ich immer dabei.
Dieser Name ist schwierig, Markus. Doch, Markus ist der Vorname. Es hätte ja auch Henrik der Vorname sein können.
Ich rege auf alles. Also Dr. Pop, Markus, Henrik,
Dr.
Markus.
Dr. Pop,
Sie können
ist
sagen, was Sie wollen.
Ist eigentlich besser. Ja. Drücken Sie mal irgendwo drauf, bitte.
Gerne.
Wow. Da geht ja ordentlich was los.
Yeah. Queen.
Queen.
Don't Stop Me Now.
Ja, da spoilern wir doch schon mal.
Genau, das habe ich Ihnen gerade schon mal im Vorgespräch erzählen müssen. Es gibt nämlich einen Zusammenhang zwischen dem Vogtland und Queen. Und das ist kein Scherz. Also wollen wir das direkt auflösen oder später erst?
Nee.
Okay, machen wir später.
Spannung. Ja. Bleiben Sie dran.
Ja.
Es gibt eine Geschichte zwischen Freddie Mercury oder Queen und dem Vogtland.
Brian May, dem Gitarristen.
Dem Gitarristen. Naja, dann haben wir doch schon alle so eine kleine Ahnung, worum es da gehen wird. Ach, ist das schön. Ich kenne die Geschichte nicht. Dieser Doktor der Musik gibt's ja nicht. Wie ist das Dr. Phil dann richtiger?
Genau.
Amtlicherweise?
Ja, das ist im Bereich der Geisteswissenschaften angesiedelt. Ich habe an der Humboldt-Uni 6 Jahre promoviert. Und zwar zu einem Song, Beautiful Liar von Beyoncé und Shakira.
Man kann 6 Jahre promovieren zu einem Song.
Es gibt sogar eine Doktorarbeit von jemandem aus Kanada in dem Bereich der populären Musikwissenschaften. Der hat nur zu diesen 4 IBM-Tönen promoviert. Es gab ja in den 90er Jahren so eine Werbekampagne. Und dazu hat er seine Doktorarbeit geschrieben.
Warum diese Töne irgendwelche Emotionen? Musik macht ja Emotionen.
Ja, also man... Genau, aber die waren ja unglaublich wirkungsvoll, diese vier Töne. Also die Werbekampagne war sehr erfolgreich und es war ein sogenanntes Sound-Logo. Also so wie es Logos in der Werbung gibt, die man visuell sieht, gibt es das ja auch in der Musik. Man denke nur an die Telekom, das sind zwei Töne quasi, es ist eine Terz, die dort gespielt wird, aber jeder kennt das sofort. Also man muss am Klavier diese zwei Töne anspielen und jeder hat dann die Assoziation zu der Telekom zum Beispiel. Und das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Doktorarbeit. 600 Seiten zu vier Tönen.
Okay, und wie viele Seiten hat die Doktorarbeit von Dr. Pop zu Shakira?
Ich glaube, das waren so 400, aber also die Quantität ist ja nicht so entscheidend, eher das, was man da rausfindet.
Genau.
Und ich habe da auch mich viel beschäftigt mit dem indischen Einfluss, also der indischen Musik auf die Beatles und allgemein dem Orientalismusphänomen in der westlichen Musik, also wie auch schon Mozart beeinflusst war von türkischen Klängen und ähnlichem. Also das fand ich unglaublich spannend.
Ja, das war damals, waren Türken sehr in.
Ja, kurz vor Wien und das gab natürlich einen Einfluss darauf, auf die Musik damals.
Und trotzdem haben die Fürstenhäuser alles das, was die Sultane in Istanbul gemacht haben, bewundert und wollten genauso sein. Kann man in Dresden gut besichtigen. Wenn wir jetzt eine längere Zeit hintereinander reden, ist das eine Tortur für Sie?
Nein, auf keinen Fall. Wieso denn das?
Naja, weil ich gedacht habe, der würde doch wahrscheinlich lieber singen oder Musik machen oder...
Ja, mal sehen, was heute so passiert, nicht? Also vielleicht singen wir ja zusammen was an also oder so.
Das Dingens. Ja, wir singen was an. Das haben wir auch noch. Doch, wir haben es auch schon gehabt. Hier wurde auch schon gesungen, es wurde auch schon live musiziert. Alles ist drin. Wie ist denn das bei Ihnen? Menschen, die mit süßen Dingen beruflich zu tun haben, die wollen die dann meistens nicht mehr. Und Menschen, die professionell Bratwürste grillen, sehnen sich nach Eierschecke und Co. Wie ist das bei Ihnen mit der Popmusik und dem wahren Leben jenseits des Jobs?
Also ich bin immer im Einsatz und ich liebe Musik so sehr und ich finde es auch total spannend, wenn mir Leute Geschichten erzählen, die sie mal wo aufgeschnappt haben in Bezug auf Musik. Und Musik ist ja was unglaublich Persönliches. Also es gibt eine schöne Erkenntnis aus der Musikpsychologie, dass wir alle unsere Musikvorlieben so zwischen 13 und 28 Jahren finden, die dann sehr, sehr wichtig für uns sind. Das kann sich dann so ein bisschen verändern. Man kann auch Neues entdecken. Aber das ist die Zeit, wo wir quasi Musik entdecken, die wir ein Leben lang mitnehmen. Und dann finde ich es total spannend, mit Menschen aus verschiedenen Generationen zu sprechen, vielleicht auch mit Menschen aus der ehemaligen DDR, die mir dann auch Musik näher bringen, von der ich noch nicht so viel gehört habe. Mhm. Und darum bin ich eigentlich da immer sehr, sehr offen. Und ich finde es auch total faszinierend, Geschichten zu hören von Songs, die ich schon ewig im Ohr habe, aber dann erfahre ich mit Jahrzehnten Verspätung, was da so dahinter war. Dürfte ich da mal ein Beispiel bringen? Weil das kenne ich selber noch nicht so lange.
Ist das süß, wie er fragt.
Ja, von Simon and Garfunkel. Da können wir auch zusammen singen.
Jetzt blinkert er hier hin und her.
Ja, ich suche das Sample raus. 1968 aufgenommen, 1969 veröffentlicht.
La 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 la.
The Boxer.
Ach, herrlich.
So.
La 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 la.
Und den Song mochte ich schon immer, auch als Kind. Und ich habe erst vor kurzem erfahren, dass dieses Schlagzeug hier, dieser Sound, eine sehr interessante Produktionsgeschichte hat. Und zwar haben Simon und Garfunkel mit ihrem Team ein Schlagzeug vor einen Fahrstuhl gestellt, die Fahrstuhltüren geöffnet, dafür sind die extra in ein großes Bürogebäude gegangen, haben den Fahrstuhl nach oben geschickt und dann haben die Reflexion vom Fahrstuhlschacht genutzt und so den Hall von dem Schlagzeug produziert. Und das war 12 Jahre vor dem Gated Reverb, den Phil Collins erfunden hat. Es gab ja in den 80ern auch so einen harten Snare-Schlag.
Oh ja, sehr cool.
Aber die haben quasi erstmal diesen Sound erzeugt mit Hilfe eines Fahrstuhls und dann...
Noch so richtig handgemacht.
Ja,
so richtig echt. Da haben sie Mikrofon an den Fahrstuhl gestellt.
Das ist total aufwendig. Und ich glaube, da waren auch Leute oben, die wollten vielleicht in die Mittagspause fahren. Ja, also da haben sie vielleicht auch den Fahrstuhl blockiert. Und so ist dieser Song entstanden.
Woher wissen Sie das alles? Es ist ja jetzt eine winzige Geschichte von, ich weiß nicht, für wie viele Stunden reicht Ihr Musikwissen?
Och, das kann ich jetzt schwer sagen, aber woher weiß man das? Also ich lese unglaublich gerne Musikbücher, ich unterhalte mich mit Produzenten, ich war mal zu Besuch bei Harold Faltermeier zum Beispiel in München, dann erzählen mir Leute Geschichten, wenn ich auf Tour bin und dann versuche ich das nachzuprüfen, ob das denn stimmt, was so erzählt wird, weil es wird auch viel Quatsch erzählt irgendwie in der Musikbranche.
Es ist einfach eine schöne Geschichte.
Ja.
Erzählen Sie aber mir was vom Fahrstuhl,
bitte. Aber da gibt es Fotos und Dokumentationen und es gibt gewisse Bands, da sind die Produktionsgeschichten wirklich unglaublich gut dokumentiert. Also es gibt ja ganze Bücher zu den Beatles, wo wirklich also jede Studiominute protokolliert ist. Also die Abbey Road Studios, das ist nicht so wie heute gewesen, dass man sich irgendwie im Schlafzimmer irgendwie mit dem Laptop hingesetzt hat und dann wie Billie Eilish mal schnell so einen Song produziert hat, obwohl das auch hohe Kunst ist, was dort passiert.
Ja.
Da wurde alles genau protokolliert und dann gibt es auch Publikationen dazu, wie das Ganze entstanden ist. Also man kann das gut erforschen und das ist auch wirklich ein Anliegen von mir. Also wir sind gerade in Deutschland sehr gut, was die Forschung zu Beethoven und Bach anbetrifft. Das ist auch sehr wichtig, finde ich auch klasse. Mhm. Aber wir haben da wirklich noch was aufzuholen und gerade in einem Land, wo wir auch so Bands wie Kraftwerk hervorgebracht haben, mhm, die ganze elektronische Musik geprägt haben, die auch eigentlich den kompletten Hip-Hop beeinflusst haben. Ja? Also keine Band wurde so oft gesampelt wie Kraftwerk. Müssen wir auch ein bisschen mehr uns um die populäre Musikgeschichte kümmern. Da gibt es einiges nachzuholen.
Mhm. Dr. Markus Henrik ist dabei, das zu tun und das auch noch unterhaltsam auf die Bühne zu bringen. Und bei diesen ganzen Popmusiken, Sie haben jetzt gerade von diesem großen Plan gesprochen, aber häufig ist es doch auch Zufall. Ich erinnere mich jetzt gerade, ich habe gerade daran gedacht, dass Peter Freudenthaler, der Erfinder von Fool's Garden oder der Gründer von Fool's Garden und der Komponist vom Lemon Tree, der hatte hier in der Sendung erzählt, dass das der absolute Zufall war. Und auch diese Tralala-Bridge dazwischen drin, wo kein Text ist, fiel ihm einfach nichts ein. Und dann haben sie es so gelassen. Wie viel Prozent Zufall, wie viel Prozent wir produzieren jetzt einen Hit?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil ich gerade Verfechter davon bin, dass wir dem Zufall viel Raum einräumen müssen. Also ich bin auch sehr, sehr kritisch, was gerade die Entwicklung mit KI in der Musik anbetrifft, weil die KI sehr berechnet ist. Die kopiert eigentlich nur Sachen, die mal erfolgreich waren. Und ich meine, eine KI hatte irgendwie nie Liebeskummer, eine KI hatte nie Probleme mit den Eltern zu Hause. Also was soll da schon Tolles entstehen? Da werden einfach nur Sachen kopiert. Und gerade so große Hits, genau wie Sie es gerade beschrieben haben, haben viel mit Zufall zu tun. Und auch manche Soundeffekte. Also 1978 zum Beispiel Roxanne, es müsste hier auf meinem Pad sein. Dieser Klang eben. Also nur dieser Klaviersound,
der
ist entstanden, weil Sting aus Versehen mit dem Hintern ans Klavier gekommen ist. Also er hat mit seinem Popo einen kakophonischen Klang erzeugt und dann hat er drüber gelacht. Das haben die einfach in der Aufnahme drin gelassen. Und das hat das Intro wirklich einzigartig gemacht. Die haben dann diskutiert im Studio, weil es war ja ein Fehler sozusagen, dass er aus Versehen in diesem kleinen Studio mit dem Popo an das Klavier gekommen ist.
Ja.
Aber dann meinen die alle, also es ist ja ein interessanter Akkord. Die haben auch versucht, den nachzuspielen, haben es irgendwie nicht erstmal hinbekommen. Also es klingt schon, es gibt auch ganze Studien dazu, was das jetzt eigentlich für ein Jazz-Akkord ist, der da gespielt wurde. Und man weiß es nicht, aber man wusste einfach, das macht jetzt gerade dieser Zufall, macht dieses Intro einzigartig. Und ich liebe einfach sowas in der Musik, weil es das Menschliche herauskehrt. Und KI und so sehr geplante Mainstream-Produktionen, die klingen mir einfach zu unmenschlich. Also wir brauchen das Menschliche in der Musik und dann berühren uns auch Songs.
Mhm. Können wir das merken? Merken Sie es sofort, ohne dass da dran steht? Es gibt ja so Bemühungen, KI sichtbar zu machen. An vielen Stellen passiert es, an vielen Stellen passiert es auch nicht. Würden Sie sofort sicher merken, das ist KI gemacht?
Also es gibt Produktionen, wo man das schon immer noch hören kann. Das wird natürlich immer besser. Aber die KI ist natürlich auch schlau, in Anführungszeichen. Die baut ja auch mittlerweile bewusst solche Fehler ein, damit es so klingt, als wäre es irgendwie von Menschen gemacht. Und es gibt ganz viele Fakes, gerade von vermeintlichen Schlagern aus den 60er, 70er Jahren. Und da ist man im Netz sehr verwirrt. Die haben teilweise 20 Millionen Aufrufe, haben teilweise auch sehr merkwürdige sexistische Texte und so. Aber sowas gab es ja auch wirklich früher. Also gibt es ja immer noch so bekloppte Lieder. Und dann ist man irritiert und dann baut die KI auch noch so digitale Fragmente rein. Und das klingt dann so, als hätte man das von irgendeiner alten Schallplatte digitalisiert. Also es wird leider da immer besser, aber es gibt da schon relativ schnell Indizien, ob etwas mit KI gemacht wurde oder nicht. Und ich glaube, irgendwie spüren wir das alle. Also irgendwie haben wir alle so eine Intuition in uns, ist das jetzt etwas, was Menschen gemacht haben oder ist da ein Computer dazwischen? Wie gesagt, es wird schwieriger, aber wir sollten da auch lernen, auf unser Bauchgefühl zu vertrauen.
Mhm. Wird es die Zukunft der Musik? Ist ja alles immer auch technischer geworden. Im Kraftwerk haben wir vorhin gerade angesprochen oder haben Sie angesprochen. Das war die Erfindung der Musik mit dem Computer. Die haben das handgemacht, aber die haben diese Technik genutzt. Ist das nicht am Ende die Zukunft der Musik, dass man der Maschine sagt, schreib mir doch mal einen Song wie Phil Collins und dann?
Sehr wichtige, auch philosophische Frage, zumal es Kompositionen aus den 50er Jahren gibt, die auch schon computergeneriert sind. Also erste Versuche, dass ein Computer eine Melodie ausgespuckt hat, sind über 70 Jahre alt. Das ist jetzt also erstmal nichts Neues. Dann gab es in den 80er Jahren die revolutionäre Erfindung MIDI. Das ist eine Funktion, wo man einen Computer mit einem Keyboard verbinden konnte oder kann. Das wird immer noch sehr viel genutzt. Und wenn ich mich dann am Keyboard verspielt hatte in den 80er Jahren, konnte ich beim Computer sagen, bitte korrigier das mal. Quantisiere hier die Rhythmik, die ich gespielt hatte. Das bedeutet, setz das mal ganz gerade auf die Schläge. Ich konnte aber in den 80ern dem Computer schon sagen, bitte korrigier das, lieber Computer, mach es aber menschlich. Es gab damals schon die Funktion humanize, also mach es menschlich. Also wir haben in den 80ern schon Wege finden wollen, dem Computer zu sagen, bitte kaschier ein bisschen, dass der Eingriff jetzt erfolgt ist, damit da vielleicht so ein bisschen mehr Swing in der Musik drin ist und ähnliches. Also das heißt, gewisse Entwicklungen sind auch linear. Das ist nicht einfach so da von heute auf morgen. Gleichzeitig gibt es auch Gegenbewegungen. Also ich glaube, es ist jetzt kein Zufall, dass auch Künstlerinnen und Künstler wie, weiß nicht, Adele oder Ed Sheeran so erfolgreich sind, weil die Leute schon spüren, da hat jemand eine echte Stimme, da spielt jemand mit seiner Gitarre. Also Ed Sheeran baut ja seine Songs mit so Loop-Maschinen. Mhm. Der schichtet die Songs zusammen. Ja. Und da wollen Leute halt gern dabei sein, weil die sehen, okay, der spielt jetzt wenigstens live und der kann was. Also ich glaube, jede Bewegung hat eine Gegenbewegung. Wir müssen aber wirklich sehr wachsam bleiben, dass diese Systeme nicht einfach alles übernehmen und vor allen Dingen auch Rechte stehlen. Also wir denken immer, wenn Rechteverletzungen in der Musikindustrie stattfinden, dann wird Leuten nichts genommen, die eh schon genug Geld haben, wie Beyoncé oder was weiß ich. Mhm. Aber es geht ja auch darum, dass Rechte verletzt werden von Leuten, die vielleicht mal einen kleinen Hit geschrieben haben oder vielleicht nur einen Welthit. Sie sprachen ja gerade von Lemon Tree.
Lemon Tree, ja.
Zum Beispiel. Oder es gibt auch Leute, die haben vielleicht mal irgendwo eine Gitarre wo eingespielt. Auch deren Rechte werden verletzt. Und es ist gerade so, dass Suno, der größte KI-Anbieter, auf eine 500 Milliarden Wert geschätzt wird. Die haben auch Venture-Kapital von über 100 Millionen US-Dollar bekommen. Und diese Systeme machen nichts anderes, als zu kopieren, was Menschen mal geschaffen haben. Und da laufen gerade Klagen. Und ich bin sehr dafür, dass man da klagt und auch dafür sorgt, dass sozusagen das auch entgolten wird, was da passiert.
Mhm. Wenn Bach noch klagen könnte, könnte der wahrscheinlich auch jede Menge Geld noch einklagen, oder?
Nun ja, also ab 70 Jahren nach dem Tod eines Komponisten verfallen so Urheberrechte. Das heißt, wir könnten uns jetzt hinsetzen und aus Beethovens 9. machen, was wir wollen. Mhm. Das ist jetzt die Frage, ob das so eine gute Idee ist, weil ich finde, der Song, also nicht
das Song,
die
Komposition. Ist gut.
Ja, genau, das ist gut genug. Das sollten wir lieber nicht machen. Aber es ist halt möglich. Also das ist so eine Regel, die ich auch einigermaßen vernünftig finde. Irgendwann müssen auch Dinge gemeinfrei werden. Und da einigt man sich so international eigentlich seit vielen Jahren drauf, 70 Jahre nach dem Tod, dann sind die Werke gemeinfrei.
Ich wollte jetzt gar nicht auf diese juristische Ebene raus, sondern dass Bach so viele Menschen beeinflusst hat, so viele Musiker über Jahrhunderte.
Ja, absolut.
Er hat ja auch schon kopiert und was von früher genommen und dann eingebaut. Und hat Bach nicht am Ende diese Struktur erfunden, weiß ich nicht genau, aber jedenfalls so populär gemacht, die auch heute immer noch, man kann ja mal mitzählen, so Vierersequenzen, 4, 8, 12 und dann geht es wieder von vorne los.
Ja, also die Sequenzierung, die bei Bach sehr wichtig war, das bedeutet, es gibt einen gewissen Melodieablauf, der dann auf einer anderen Tonstufe vielleicht ähnlich wiederholt wird, variiert wird. Das finden wir auch ganz viel in der Rockmusik der 70er Jahre. Da gibt es auch sehr interessante Parallelen, auch die Tonart D-Moll. Toccata D-Moll von Bach ist ja sehr, sehr bekannt. Die Tonart D-Moll findet sich auch sehr, sehr oft in der Rockmusik und so. Es gibt einfach Sachen, die sind zeitlos. Bleiben wir mal im Barock, 17. Jahrhundert, da gibt es ja diese berühmte Komposition von Pachelbel, der Kanon in D-Dur. Und das ist eine Hitformel, die sich heute noch...
nicht drauf? Ist das auf diesem Dings drauf, dem Sample-Pad?
Ich hätte jetzt lieber ein Klavier, um das anzuspielen.
Okay.
Aber ich glaube, das kennen viele von Hochzeiten.
Könntest du vielleicht mal kurz ansingen?
Und dann gibt es solche Lieder wie All together now, all together now, in no man's land oder Go west, life is peaceful there, go west. Also es gibt hunderte Lieder, die auf dieser Melodie gesungen werden können. Auch Fußballlieder. Steht auf, la 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 la, steht auf, wenn ihr so und so seid. Und das ist alles
17. Jahrhundert.
17. Jahrhundert. Ja.
Und warum funktioniert es im 17. Jahrhundert und heute und wahrscheinlich übermorgen auch noch?
Weil wir Menschen sind.
Aber was genau schaltet das bei uns? Warum berührt es uns das?
Im 17. Jahrhundert hat das schon Menschen berührt, was uns immer noch berührt, weil Ich glaube, wir Menschen sind unglaublich harmoniebedürftig und Musik steckt tief in unserer DNA. Und diese, ich glaube, diese Harmonie von Pachelbel hat genau die richtige Mischung aus, sie ist nicht trivial, sie überfordert uns auch nicht. Und das mag unser Gehirn. Unser Gehirn mag eigentlich beides. Also Gewohnheit, gewisse Gewohnheitsstrukturen, aber dann auch so ein bisschen gekitzelt zu werden. Und diese Melodie wiegt uns fast wie in so ein Wiegenlied immer wieder im Kreis, weil die wunderschön verläuft. Also es ist eher eine Harmonie, die aber auch eine Melodie mit sich bringt. Und dann sind wir, glaube ich, aber auch immer so ein bisschen gespannt, was jemand daraus gemacht hat in der Variante. Und das mögen wir einfach. Also diese Mischung aus vertrautes Gefühl und dann doch ein bisschen Variation. Und das kommt dann sehr oft damit einher, wenn diese Pachelbel-Sequenz zitiert wird in der populären Musik und auch in anderen Musikrichtungen.
Ist es so spannend, Musik und Musiktendenzen und Musikwirkung zu untersuchen, weil es so eine nahe, uns menschlich so nahe Geschichte ist, die wir auch schlecht beschreiben können. Unsere Worte sind ja dann manchmal einfach untauglich dafür, diese Komplexität zu beschreiben. Sind sie Gott damit nahe oder der Unsterblichkeit oder was auch immer?
Ja, das haben Sie alles sehr, sehr gut angerissen an der Stelle. Also die Musik ist ja in der Lage, teilweise Gefühle auszudrücken, für die es keine Worte gibt. Ja. Und einerseits ist Musik etwas unglaublich Persönliches, andererseits erlebt man dann vielleicht Konzerte mit Tausenden von Menschen, wo alle sich sehr nah fühlen plötzlich. Und es gibt Untersuchungen dazu, dass wir bei Konzerten teilweise den Herzschlag und unsere Atmung mit anderen Menschen synchronisieren. Mhm. Also durch Musik kommen wir zusammen.
Beim Singen doch auch, das ist
beim
doch
Singen auch
untersucht, ja.
Musik ist auch unglaublich, also Singen und Musik machen generell ist unglaublich gesund. Gerade beim Singen wird das Immunsystem gestärkt. Man weiß, wer regelmäßig unter der Dusche singt, hat nicht nur ein besseres Immunsystem, auch ein größeres Selbstbewusstsein. Ja, das ist immer eine gute Idee.
Und echt, wirklich?
Ja, es ist tatsächlich so. Und wir kommen auch alle mit diesem Instrument auf die Welt. Also man muss sich das ja mal klar machen. Wir werden alle geboren mit diesen tollen Stimmbändern. Mhm. Und wenn man so ein bisschen trainiert ist, dann kann man irgendwann gut 3 Oktaven erreichen. Wenn man Whitney Houston ist, vielleicht auch 4. Ja. Wir nutzen im Alltag aber nur so eine Quarte. Also das sind vielleicht so 4 Töne. Das ist ein ganz kleiner Tonumfang. Aber ich meine, Babys können ja auch richtig laut schreien, ohne heiser zu werden. Also irgendwann werden sie schon heiser, aber nicht so schnell. Also wir haben einfach dieses Instrument, was uns die Natur gegeben hat. Und das müssen wir nutzen. Und wir alle kommen auf die Welt mit der Fähigkeit, Rhythmen zu erkennen. Das habe ich auch für mein neues Buch jetzt schön ausführlich recherchiert. Babys können, wenn sie 1 oder 2 Tage auf der Welt sind, unterscheiden, ob ein Dreivierteltakt oder Viervierteltakt vorliegt. Das kann man an den Gehirnströmen messen, dass die einen Unterschied bemerken. Da sagt sich mancher, das kriege ich ja nicht mal als Erwachsener hin. Ja? Aber das haben Babys schon in der DNA drin. Und ungefähr,
weil die immer den Herzschlag der Mutter ganz nah haben.
Das auch ein schönes Thema. Also ungefähr ab dem 5. Monat im Bauch der Mutter hat sich bei uns allen so das Gehör langsam entwickelt. Wir haben aber auch Vibrationen wahrgenommen. Und es gibt die schöne These, dass wir durch Balladen beruhigt werden, weil die ein ähnliches Tempo haben wie der Herzschlag der Mutter. Und wenn wir Balladen hören, dann werden wir ein bisschen in diesen Urzustand zurückgeführt. Es sei denn, unsere Mutter war häufiger joggen, da müssen wir doch Scooter hören, um uns zu beruhigen. Und dann ganz wichtig sind auch für uns Stimmen. Ich habe sehr viele Untersuchungen mir angeschaut und durfte auch mal ein paar dabei sein für mein Buch. Was mich am meisten berührt hat, ist, wie wichtig die Stimme unserer Mutter ist, weil die hören wir nämlich, wenn wir Mutterbauch sind, auf doppelten Wege. Die hören wir durch den Schall von außen, der durch die Bauchdecke dringt, und durch den Schall von innen. Und
da gibt es Vibrationen, die einfach die Stimme im Körper macht.
Vertrauteste Stimme. Und da gibt es, also ich kriege richtig Gänsehaut, gibt es Untersuchungen, wo Babys, wenn die 1 oder 2 Tage auf der Welt sind, da hat das Krankenhauspersonal gesprochen, denen wurden ein paar Stimmen vorgespielt, die haben sich aber immer zur Mutter hingedreht. Die haben die Stimme der Mutter erkannt, nach einem Tag auf der Welt. Also die Stimme unserer Mutter ist unsere absolute Lieblingsstimme. Ändert sich dann irgendwann mit den Jahren, aber am Anfang ist es so.
Ich frage jetzt nicht, welche Stimme Ihre Lieblingsstimme jetzt gerade ist. Nee, ich würde gerne wissen, was für Sounds Sie im Mutterleib jenseits der Stimme Ihrer Mutter noch wahrgenommen haben. Was hat Sie so umgeben? Was hat Sie so wahnsinnig musikalisch gemacht oder so musikinteressiert?
Also erstmal im Mutterbauch, da müssen wir auch Tacheles reden. Da kriegen wir natürlich auch viele Geräusche mit. die mit Verdauung zu tun haben. Und Kluxen, es ist sehr laut.
Blubbern.
Ja, es ist sehr laut. Also
schön.
Ich glaube, das ist teilweise 100 Dezibel. Also es ist richtig wie ein Presslufthammer da unten. Das ist richtig lauter unten meines Wissens. Aber also als ich dann irgendwann auf der Welt war, erinnere ich mich, dass meine Mutter mir ganz gerne auch Schlaflieder vorgesungen hat. Aber ein bisschen zu häufig hat sie mir das Schlaflied Killing Me Softly vorgesungen. Also ich glaube, ich habe viel geschrien als Kind.
Hat es geholfen?
Ich denke schon, weil es hat ja eine tolle Melodie. Also manche,
Softly with his song. Da, 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 da.
Da gibt es auch eine schöne Geschichte zu dem Lied. Haben wir die Zeit?
Ja.
Ja. Also, viele kennen die Version aus den 90ern von Fugees, aber es gibt eine Version von Roberta Flack aus den 70ern.
Ja, meine absolute Lieblingsversion.
Aber das ist auch schon wieder ein Cover. Die Originalversion ist von...
Shirley Bassey.
Ich meine, Laurie Lieberman ist die Originalversion.
Kann sein. Sind, ja, ja, ja.
Aber okay. Ich meine, Roberta Flack hat den Song gehört, als sie geflogen ist, und der Song Killing Me Softly wurde eingesetzt von einer Fluggesellschaft als Beruhigungsmusik. Das muss man sich mal vorstellen. Wie kann man denn Killing Me Softly im Flugzeug abspielen, um Leute zu beruhigen? Und da hat sie davon mitbekommen und Roberta Flack hat es dann gecovert und dadurch wurde das dann erstmal ein Welthit.
Also Sie hören auch immer auf den Text mit dazu. Das ist ja manchmal coole Mucke, aber man darf bitte jetzt nicht auf den Text hören, weil der Text ist einfach nur
das machen
billig oder doof.
Oder? Engländer aber auch nicht. Also man selbst englischsprachige Menschen, wenn man die manchmal fragt mit dem Text, was wird denn da gesungen, habe ich nie drauf geachtet. Also das ist jetzt kein Phänomen, was wir...
Aber sie blenden es nicht aus, weil ich habe jetzt gerade gedacht, was hat er denn jetzt gegen Killing Me Softly? Ach so. Ist doch super beruhigend. Da dachte ich, ja, natürlich, Killing Me, ja,
so.
Und im Flugzeug, ja, so natürlich, ja, ja.
Also ja, irgendwann schon gehe ich da schon in die Analyse und ich glaube, das geht jedem so, wenn man irgendwie Fan von der Band ist oder so, dass man irgendwann auch so ein bisschen tiefer einsteigt und sich damit beschäftigt. Und auch tolle Bands haben ja Botschaften hinterlassen. Ja, da gibt es ja auch mystische Sachen, gerade so im Rock- und Black-Metal-Bereich oder so. Was wird denn da jetzt gesagt oder so? Also, aber Sie haben schon recht. Erstmal hören wir emotional Musik und dann erschließen wir uns das erst mit der Zeit. Und manchmal gibt es auch, ja, ganz, ganz schwachsinnige Texte. Also gestern zum Beispiel habe ich zum ersten Mal davon erfahren, dass es einen Alternativtext zu I Want It That Way von den Backstreet Boys gibt, weil der Text, wie wir ihn alle kennen, Tell Me Why Ain't Nothing, ergibt eigentlich nicht wirklich Sinn. Also da sind total viele logische Fehler. Und darum haben die damals im Studio eine andere Textversion entwickelt. Die wurde auch eingesungen. Man kann das im Netz sich anhören von den Backstreet Boys. Klingt genauso von der Melodie, ist aber ein anderer Text. Und der Text ergibt viel mehr Sinn, aber der klingt nicht schön. Und dann haben die sich echt entschieden, wir nehmen den weniger logischen Text, weil er schöner klingt.
Ja.
Und es gibt ja auch diese berühmten Songverhörer. Kennen Sie das? Also, dass man meint, etwas zu hören, was aber gar nicht im Text drin ist.
Ja, berühmt.
Ja, also damit habe ich angefangen, mein erstes Geld zu verdienen. Also ich habe tatsächlich während des Studiums immer so an Privatradiosender sogenannte Agathe Bauer Songs.
Agathe Bauer Songs.
Genau. Und das ist immer noch
Axel ein Hobby Hacke von 2. mir.
Ja, exakt. Also, also ich sammle das mache ich auch in meinem Live-Programm und ich spiele auch nur Sachen an, die ich selber rausgehört habe, wo ich auch die E-Mail habe, wo ich dann stand, Sie kriegen jetzt 30 Euro dafür. Dankeschön. Also hier vielleicht ein Beispiel. Bei Amy Winehouse höre ich an dieser Stelle, ich spiele mal was ein, höre ich immer. Willst du Feuer?
Willst du Feuer? Ja, natürlich.
Haben Sie das auch gehört? Genau.
Ja,
das liebe ich.
Das liebe ich jetzt immer wieder.
Das liebe ich. Genau, man hört den Song dann auch plötzlich nur noch so. Ja,
ja eben.
Aber das ist ja spannend, wie unser Gehirn funktioniert. Also denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten, nicht? Also das geht relativ schnell mit diesen Songverhörern. Das macht total Spaß.
Da sind auch viele rosa Knöpfe drauf. Deshalb ist es nicht so schwierig, an rosa Elefanten zu denken.
Ja, das ist richtig. Aber manchmal gibt es auch Sachen, sogar aus der Klassik, da ist man recht überrascht. Das sind ja keine Songverhörer, sondern das sind Songs oder Kompositionen, da denkt man, man habe sich verhört. Also gerade von Mozart gibt es Sachen, das stelle ich in meinem Programm auch ganz gerne vor. Der hatte so ein bisschen Langeweile, wenn er auf Tour war. Ein Drittel seines Lebens hat Mozart auf Tour verbracht, also mit Hybridantrieb, also mit Pferden wegen Hü. Hammergag, ja. Der streiche ich aus dem Programm. Und dann hat er in der Fahrt, hat er immer so vor sich hin komponiert und dann hat er manchmal so, es gibt ein Gute-Nacht-Lied von Mozart, ich glaube, ich habe das hier auf dem Pad, das heißt Bona Nox, das heißt Gute-Nacht auf Latein. Und das, was ich jetzt anspiele, ist wirklich der Originaltext von diesem Gute-Nacht-Lied.
Bona Nox, Gute-Nacht, scheißes Bett, das ist Nacht, Gute-Nacht.
Und das kann man Scheiß ins Bett. Das ist ein Aufruf. Ja, das ist Kracht. Also einfach mal dem Nachwuchs vorspielen, mal gucken, was passiert. Und also das ist jetzt kein Songverhör, sondern das ist ein Lied, wo man meint, sich verhört zu haben. Aber nein, sowas hat Mozart gebaut und gebastelt. Und da gibt es auch noch ganz andere Lieder von ihm, die ich jetzt hier nicht anspielen würde. Die sind noch härter.
Noch härter? Ach bitte.
Einen, wollen Sie einen?
Wir können. Mozart ist lange genug tot.
Das ja, da haben Sie recht. Vielleicht, ich habe hier viele Knöpfe von Mozart. Nehmen wir mal, es gibt, genau, nehmen wir das. Es gibt ein quasi zensiertes Weihnachtslied von ihm. Seine Witwe wollte nicht, dass es so veröffentlicht wird. Und deshalb dachte man viele Jahrzehnte, es hieße Lasset froh uns sein. Aber es wurde 1991 in New York in einer Bibliothek eine Originalschrift gefunden. Und das ist der Originaltext von diesem vermeintlichen Weihnachtslied von Mozart.
Leck mich im Arsch, lass uns
ja. Zitat: Im Arsch, das war Jugendsprache im 18. Jahrhundert, nicht am Arsch, im Arsch. Man war damals einfach noch ein bisschen präziser.
So, wie kommen wir jetzt von Mozart wieder weg? Warum machen Sie das eigentlich?
Was soll das denn jetzt heißen? Warum machen Sie das eigentlich?
Naja. Ein Mann, der mit so viel Feuer dabei ist, das merkt man ja jetzt schon. Und auch mit so viel Leidenschaft das tut und sich auf die Bühne stellt. Und Sie hätten vielleicht auch Musiker werden können. Warum versuchen Sie auf diese Weise mit Ihrem Buch Macht Musik jetzt ganz neu und mit Ihrem Bühnenprogramm? Warum machen Sie das? Was ist das, was Sie antreibt? Was ist die Mission, die Sie unter die Leute bringen wollen?
Also
die Botschaft.
Ich glaube, jeder muss irgendwie so seine Aufgabe in der Gesellschaft finden. Und ich habe einfach für mich entdeckt, dass diese Mischung aus Wissenschaft, Musikgeschichte und auch Unterhaltung genau das ist, was mich interessiert. Also ich habe auch früher in Bands gespielt. Ich war gleichzeitig in drei Bands, als ich 17, 18 war. Ich habe auch für andere mit Pseudonymen ein paar Lieder und so geschrieben. Aber irgendwann habe ich für mich festgestellt...
Sie haben auch eine EP veröffentlicht.
Ja, das
ich
ist auch
ich finde sie nicht mehr.
Ja, das ist auch
ich
besser
Ich habe
so.
Es gelesen und habe gedacht, ich muss doch diese Musik finden.
Und dann haben sie aber gut recherchiert. Ich habe so viele Anstrengungen unternommen, dass das aus dem Netz kommt. Das haben sie noch wo gefunden als Information. Ja, es war...
Also ich kann auch... Es ist nicht nur ein Song. Einer heißt Rot. Ich habe ihn aber nie gehört.
Ja.
Einer heißt Rot. Und
das war meine sehr radikale Phase damals. Also da habe ich mich drüber aufgeregt in Rot, dass die 1860er-Generation irgendwie alle Ideale verkauft hat. Also das war so noch die, ich glaube, das ist entstanden, da hatten wir noch
Hatten Sie Wut auf Ihre Eltern? Ach nee, Ihre Eltern sind ja nicht 68. Ja,
da ist alles in Ordnung. Ja. Nee, als wir so mit Schröder und Fischer auch vielleicht politisch ein paar Entscheidungen getroffen haben, die so toll waren und so. Und dann, also ich habe mich generell aufgeregt über ein paar Leute aus der 68er-Generation. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Sie haben mich ja gefragt, warum ich das mache, was ich mache.
Genau.
Es macht unglaublich Spaß und ich glaube, wir haben einfach ein Problem gerade in Deutschland, dass wir vernachlässigen, wie wichtig Musik ist. Musikunterricht ist das Fach, was am meisten in Deutschland ausfällt. Und das ist aus meiner Sicht ein absoluter Skandal. Man hat so viele Studien dazu, dass wenn Musikunterricht an Schulen stattfindet, dort herrscht weniger Mobbing. Die Kinder sind besser in Mathe und Physik. Musikunterricht ist nämlich geeignet, um auch in Mathe und Physik besser nachzudenken. Kinder sind ausgeglichener, werden kreativer. Und gerade in einem Land wie Deutschland kann es einfach nicht sein, dass wir an der Stelle nicht aufmerksam genug sind. Und das empört mich und ich versuche auch meine Öffentlichkeit zu nutzen, da irgendwie entgegenzuwirken und auch in einem Buch wie Macht Musik die ganzen Vorteile von Musik fürs Individuum, aber auch für die Gesellschaft aufzuzählen.
Es ist wunderbar, strukturiertes Buch, Macht Musik, von Anfang bis Ende, vom Sound im Mutterleib bis zur Playlist für die Beerdigung, was man da so, und es gibt einen Fragebogen, wo auch die Anregung drin ist, sagt doch euren Nachfahren, was ihr gerne hören wollt oder was ihr gerne gehört habt und legt einen Stick dazu, damit die wissen, was der Alte möglicherweise auf der Beerdigung gespielt haben möchte.
Ja, also die Idee kam mir, als ich die Schallplattensammlung von meinem Großvater gefunden habe, die bei meinen Eltern ist. Und das hat mich schon irgendwie sehr, sehr berührt, weil also meine Eltern sind Spätaussiedler. Und
aus Schlesien?
Exakt, genau. Und mein Großvater hat früher übrigens selber Akkordeon gespielt. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und er wurde als 17-Jähriger verletzt und konnte dann nicht mehr Akkordeon spielen. Und das hat ihm das Herz gebrochen. Und ich habe ihn erlebt, also ich ich glaube, ich war 8, 9 Jahre alt, als er verstorben ist. Und ich habe damals schon irgendwie so mich gewundert, warum mein Opa eigentlich immer so introvertiert war, so still. Und dann habe ich mal auch ein bisschen nachgefragt, damals schon, jetzt auch in der Recherche zu dem Buch auch nochmal. Und da wurde mir gesagt, naja, der war früher gar nicht so still, der war sehr, sehr lebhaft. Der hat Leute um sich herum versammelt, wenn er Akkordeon gespielt hat. Und dann hatte er diese Verletzung und das hat ihn sehr frustriert. Er konnte kaum noch das Instrument spielen, er hat es dann aufgegeben. Dann hat er nach dem Krieg das Instrument verkauft, aber er hat sich... Also er hat den Akkordeonkoffer als Andenken behalten. Und mein Vater hat in den 60er Jahren Schlagzeug spielen wollen, hatte auch in Schlesien kein Geld für ein Schlagzeug, hat sich dann selber ein Schlagzeug gebaut. Der hat sich vom Sperrmüll Stühle besorgt, hat da so Tüten rüber gespannt, das waren seine Toms. Und die Kickdrum war dann dieser Akkordeonkoffer, weil das hat ja so einen Resonanz.
Hier ist ein schöner Resonanzraum.
Ja, und mein Vater sagte auch mal, nie wieder klang eine Kickdrum so gut. Und dann hat er in den 70ern als Schlagzeuger meine Mutter kennengelernt, die Sängerin war. Also ohne Akkordeonkoffer wäre ich heute nicht hier.
Also hat auch niemand dann zu Hause gesagt, eben, Junge, mach doch was Vernünftiges?
Das ist eine gute Frage an der Stelle, weil meine Eltern, also als sie dann nach Deutschland kamen, ins Ruhrgebiet, haben ja sich viel aufbauen müssen und haben die Musik gar nicht mehr verfolgen können so richtig. Und ich habe dann auch mein erstes Klavier mir selber durch Flyer austragen und Blätterfegen so finanziert. Und ich bin vorher immer in einem Gemeindezentrum gegangen, da war so ein Jugendbereich und da konnte ich so Klavier spielen. Also wir hatten zu Hause kein Klavier. Also ich habe mir das Musikalische so ein bisschen selber erschlossen und kam erst so ein bisschen später dahinter, dass die Geschichte meiner Eltern mit Musik zusammenhängt. Also ich wusste das als Kind gar nicht so richtig.
Aha.
Ja.
Aber meine Frage war ja, wenn man dann Musikwissenschaften studiert, das ist ja, klingt ja jetzt nicht so wie, der Junge will mal reich werden, sondern der
Nee, das sollte man nicht. Also wenn man vorhat, reich zu werden, würde ich jetzt Musikwissenschaften nicht empfehlen.
Ja, aber da machen sich ja Eltern schon mal Sorgen. Kann er nicht Medizin studieren?
Och, also ich glaube, da bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Erziehung. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Man muss einfach, glaube ich, Kinder in vielen Bereichen machen lassen. Das Wichtigste ist, dass man darauf achtet, dass ein Kind, glaube ich, kein Arschloch wird oder so. Das ist ja auch in diesen Zeiten alles nicht so einfach. Und
da hilft Musik?
Da hilft Musik auf jeden Fall. Wir werden empathischer Musik. Wir hören mehr aufeinander. Wenn wir auch Musik machen, lernen wir ja, auf andere zu hören, auf andere Acht zu geben. Und es ist auch wirklich so, nach dem Chorbesuch, vielleicht kennen das Leute, die uns gerade zuhören, fühlt man sich auch beseelt. Man fühlt sich gut, wenn man mit anderen gesungen hat. Und es macht uns als Gesellschaft auch friedlicher. Also ich glaube, keiner geht abends nach dem Chorbesuch nach Hause und tritt dabei eine Laterne aus oder so. Also die Aggressionen halten sich da sehr, glaube ich, in Grenzen. Und ja, ich bin wirklich davon überzeugt, dass Musik uns zu kreativeren und ausgeglicheneren Menschen macht.
Und das ist ja durchaus auch belegt. Sie haben sich ja durch alle möglichen Studien gefressen. Gab es dabei irgendwas, was Sie noch überrascht hat an Erkenntnissen?
Ja, tatsächlich das, was ich gerade skizziert habe mit der Mutterstimme, dass wir die auf dem doppelten Wege wahrnehmen. Dann, dass wir bei Konzerten uns synchronisieren vom Herzschlag und von der Atmung. Das fand ich auch eine sehr, sehr schöne
Erkenntnis. Das hatte ich sogar schon mal gehört. Meine Güte, ja. Ja,
also aber da muss man ja mal gucken, ist das jetzt so eine Quatschstudie oder ist da irgendwie was dahinter?
Ja.
Da muss man ja immer so ein bisschen...
Kühe und was war...
Und Milch, meinen Sie die Studie?
Kühe und Milch? Ja, und die dürfen nicht Wildecker Herzbuben hören oder irgend sowas, dann legen sie weniger Milch, weniger Eier. Ja, dann geben sie weniger Milch.
Ja, diese Studien gibt es auch. Also die habe ich in meinem ersten Buch aufgeschrieben. Dr. Pops musikalische Sprechstunde, da habe ich auch so ein bisschen Funfacts mehr zusammengetragen. Also das aktuelle Buch ist wirklich ein politisches Anliegen, aber gleichzeitig auch geht es ganz viel ums Individuum, wie wir Musik nutzen können, damit es uns besser geht und wie wir vielleicht auch Verständnis kriegen für den Musikgeschmack nachfolgender Generationen. Das ist ja auch so ein schwieriges Thema. Aber was Sie gerade skizziert haben, da gibt es wirklich eine Untersuchung, dass Kühe mehr Milch geben, wenn sie angeblich Mozart hören. Und das, jetzt kommt's.
Wer untersucht denn sowas?
Also, das ist eine lustige Untersuchung. Die ist nämlich aus der Zeit, wo es noch Grammophone gab. Das ist eine sehr, sehr alte Studie. Und da hat man Grammophone in den Kuhstall gestellt und hat Platten abgespielt. Schöne Sachen von Caruso, klassische Sachen, dann irgendwas, also von Mozart und so. Und dann dachte man, wow, also die Eimer sind ja voller als sonst. Die Kühe lieben also Musik. Es stellte sich aber heraus, nicht die Kühe fanden die Musik gut, sondern die Melker waren motivierter bei der Arbeit. Die haben einfach schneller die Kühe abgemolken, weil die Musik inspiriert hat. Und das hat wirklich Jahrzehnte gedauert, bis man diesen Fehler in der Studie gefunden hat und dachte, oh, jetzt müssen wir doch mal den menschlichen Faktor da rausnehmen und gucken uns das nochmal an. Also diese Studie, und das ist oft so bei Studien, da hält sich so ein Quatsch. Also es ist mehr so, dass das Umfeld beruhigt wird. Und ja, es gibt aber auch gewisse Einflüsse auf Tiere mit Musik und Frequenzen und so. Aber man kann jetzt nicht sagen, man spielt Mozart vor und dann gibt es mehr Milch. Also das ist zu kurz gesprungen.
Eigentlich schade, oder?
Eigentlich schade.
Ja. Und es wirkt ja so, als sei die Musik quasi so das Allheilmittel schlechthin. Ist es das?
In vieler Hinsicht ja. Also natürlich, wenn ich mir jetzt ein Bein breche, würde ich auch wollen, dass ich da vielleicht einen Gips kriege oder was da jetzt heutzutage so gemacht wird. Da hilft Musik nicht. Aber Musik hilft zum Beispiel, Schmerzmittel zu reduzieren. Und Schmerzmittel kommen ja auch sehr oft mit Nebenwirkungen einher. Aha. Und da gibt es wirklich gute Studien, dass uns da Musik helfen kann. Sehr, sehr wichtig ist Musik bei Demenzpatienten. Da gibt es ja viele Probleme, dass einfach Dinge sehr, sehr stark vergessen werden. Und Musik funktioniert da wie so eine Art natürlicher Gehirnschrittmacher. Weil Musik wird nämlich in ganz verschiedenen Gehirnregionen bei uns abgespeichert. Also Musik spricht ja die Motorik an, die Emotionen, also ganz verschiedene Gehirnbereiche. Und wenn unser Gehirn mal nicht mehr irgendwann so gut arbeitet, auch generell oder aufgrund so einer Erkrankung, dann kann Musik quasi das Gehirn an verschiedenen Stellen simulieren und dann gibt es wieder viel mehr Aktivität. Und was mich, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was mich selber überrascht hat bei der Buchrecherche, ist die Erkenntnis, dass man mit Demenzpatienten eine Studie gemacht hat, wo man mit denen regelmäßig gesungen hat und dann wurde dadurch die manchmal schwierige Nahrungsaufnahme verbessert. Weil bei Demenzpatienten oder Menschen, die schwer an Alzheimer erkrankt sind, fällt es manchmal schwieriger, Nahrung aufzunehmen, weil auch die Muskelpartien nicht mehr so gut funktionieren.
Das Schlucken ist schwer.
Das Schlucken, genau, das Schlucken wird erschwert. Und durch Singen wurde das verbessert. Und ich finde das immer so toll und berührend und auch immer gut, dass man da vielleicht ein bisschen weniger Arzneimittel sich da irgendwie reinpfeifen muss. Also die, sag ich mal, große Pharmaindustrie findet das vielleicht alles immer nicht so toll, dass Musik da so viel machen kann, aber ich glaube, da können wir ruhig noch ein bisschen mehr forschen.
Ja, hört Musik. Können Sie eigentlich noch so ganz unbedarft oder ohne diesen Forschungs- und den Bühnenhintergrund Musik hören?
Ja, und das ist immer ein schöner Moment, wenn ich irgendwas höre im Radio oder hauptsächlich im Radio. Was mich überrascht, also wo ich das Gefühl habe, wow, das klingt ja wirklich interessant, das habe ich so nicht gehört. Das ist ein ganz toller Moment, wo ich auch erstmal, sag ich mal, das Forscherhirn auslasse und einfach emotional drauf reagiere. Aber ich muss sagen, also je älter ich werde, desto weniger ist das geworden, weil man vielleicht auch schon viel gehört hat. Ja. Und auch mir ist aufgefallen, also je älter ich werde, desto mehr mag ich Sachen von früher. Also wir haben ja unser Gespräch angefangen mit Simon und Garfunkel aus den 60ern. Also ich habe das gerade das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr gehe ich in die Vergangenheit zurück. Und dann bin ich doch irgendwann auch bei Pachelbel angekommen und sowas. Also, ja.
Und warum ist das so? Es ist ja nicht ein Markus-Henrik-Ding, sondern es geht ganz vielen Menschen so.
Ich glaube, es ist eine Mischung aus, man merkt irgendwann, es ist doch vieles schon mal da gewesen und dann will man vielleicht weiter auf den Ursprung zurückgehen und findet das interessant, wenn jetzt bei Bach irgendwas drin ist, was ich dann in einer Rockkomposition auch höre. Also ich glaube, wir Menschen sind ja alles Forscher. Wir wollen Sachen rausfinden. Das ist tief auch in unserer DNA. Gleichzeitig ist es dann auch faszinierend, wenn Menschen es geschafft haben, sich doch wieder neue Sachen auszudenken. Und also es gibt manchmal das Argument, ja, es gibt doch irgendwie nur 12 Töne in der westlichen Musik, alle Melodien sind schon mal da gewesen. Da halte ich gern dagegen, es gibt auch nur 26 Buchstaben, trotzdem können immer wieder neue Bücher geschrieben werden. Ja. Und es gibt ja auch immer wieder Phänomene, jedes Jahrzehnt, die was Neues erschaffen haben. Und nehmen wir mal das Sgt. Pepper Album von den Beatles, da wurde quasi das Studio als Instrument genutzt. Also da wurden Sachen erzeugt, die dann live auf der Bühne gar nicht mehr so reproduzierbar waren. Das haben auch Frank Zappa und auch andere in den 60ern gemacht und auch Beach Boys und so. Aber da ist es wirklich sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und in den 50er Jahren war es sehr, sehr üblich, dass man Musik produziert hat, so wie man es von der Live-Bühne kennt. Also auch als es dann irgendwann Stereo gab, hatte man so das Gefühl, okay, Schlagzeug ein bisschen in der Mitte, der Bassist mehr links, Gitarre rechts oder so. Man hat quasi das Live-Ereignis abgebildet.
Ja.
Aber dann wurde es immer, immer stärker, dass man einen eigenen Sound entwickelt hat. Also da ist durch das Sounddesign wieder etwas Neues in der Musik entstanden, was dann auch durch Kraftwerk und andere Band immer interessanter wurde in den 70ern. Und da setzt quasi die populäre Musikforschung auch stärker an als jetzt die klassische. Und die guckt sich an, okay, manchmal sind die Melodien vielleicht ein bisschen einfach, ja, auch bei Depeche Mode gibt es ja einfache Melodien, aber das ganze Sounddesign ist hochinteressant, ja. Sie sehen schon, ich suche wieder einen Zettel raus.
Ja, ja.
Ja, also ich finde das total spannend. Ich bin
Es blinkert. Wie viel haben Sie da drauf?
2037, das sehe ich. Und auch nach dem Gespräch.
Und nirgendwo noch steht zwei was dazu. Drauf.
Nein, also hier. Also bei Depeche Mode, ich muss auch zugeben, ich brauchte so ein bisschen, um deren Pioniergeist zu verstehen. Ja. Weil in meiner Jugend habe ich mehr so Michael Jackson und so Sachen gehört. Depeche Mode habe ich dann etwas später für mich erschlossen. Und die haben auch mal gesagt, wir sind keine Band im klassischen Sinne. Wir haben jetzt keinen Schlagzeuger, keinen Bassisten. Wir machen alles mit Synthesizer, mit Keyboards. Und das finde ich so faszinierend in der Musikgeschichte, dass oft Innovation einhergehen, wirklich mit dem Anspruch, was echt Neues zu empfinden. Und manche Leute sind auch erfolgreich damit geworden, dass sie einen neuen Sound selber entwickelt haben. Ja, auch Billie Eilish, die ja jetzt für eine junge Generation steht, vor der ich sehr viel Respekt hat, die hat ihren eigenen Sound erfunden. Mhm. Ja. Und Depeche Mode sind teilweise in Industriehallen gegangen und haben sich gedacht, oh, das klingt ja interessant. Und dann haben die diese Sounds aus den Industriehallen gesampelt und mit Schlagzeugsounds vermischt. Und ich stelle das mal hier nach auf meinem Samplepad. Und dann haben die das mit Tonbändern aufgenommen, in Schleifen laufen lassen und haben dann diese coolen 80er-Jahre-Klänge drüber gespielt. Und das ist auch eine Kunstform in gewisser Weise. Also da würde man jetzt mit klassischen Analysemitteln nicht weit kommen, weil da würde man jetzt, wenn man das jetzt, sag ich mal, transkribiert mit Noten, wird das relativ einfach aussehen. Also da würde zum Beispiel Schlagzeugrhythmus sieht so aus, kann man nach einer zweiten einfach so nachspielen,
kann ich sofort
nach der zweiten Schlagzeugstunde. Aber da kommt es halt auf das Sounddesign an und da kommt dann wieder diese Genialität rein.
Ja, das ist das Kreative. Genau. Kann man Musik in gute und schlechte einteilen?
Ja, also wenn ich mir Sachen vom Wendler anhöre, dann bin ich, also ja. Es gibt schon Sachen, wo ich wirklich...
Was macht gute Musik und was macht Musik zu schlechter Musik?
Also ich glaube, es hat viel mit Authentizität zu tun. Also natürlich, meine Musik ist jetzt, also ich bin jetzt nicht der größte Fan der Flippers, aber ich kann verstehen, wenn Leute das auch zum Beispiel bei Rock am Ring ironisch abfeiern. Da gibt es ja diesen Song, wir sagen Dankeschön, 50 Jahre, die Flippers. Also manchmal gibt es auch gewisse Lieder, die man vielleicht so nicht hört, die dann aber auf einer ironischen Ebene wieder interessant werden. Mhm. Aber zur Frage nach guter und schlechter Musik, also ich glaube, wir alle haben das, dass es vielleicht gewisse Songs gibt, wo wir jetzt sagen würden, ja, das ist jetzt nicht so mein Genre, was ich am meisten höre, man spürt irgendwie, ob das gut gemacht ist oder nicht. Es gibt einfach so zeitlose Lieder. Also ich bin total großer Fan von Billy Joel und in den 70er, 80ern galt er als nicht so cool. Also ich habe mir das sagen lassen, wenn man damals gesagt hat, ich mag Billy Joel, dann war das nicht so cool wie, keine Ahnung, Led Zeppelin oder sowas. Ne?
Ja.
Aber ich glaube, kein Mensch würde ernsthaft argumentieren können, dass Piano Man kein guter Song ist. Also das geht ja überhaupt nicht. Also ich glaube, dass wir uns als Menschen schon irgendwie intuitiv immer wieder auf Sachen einigen können, wo wir alle sagen, das ist jetzt eine großartige Komposition oder Let It Be Yesterday oder so, das ist großartig.
Was macht solche Hits eben nicht nur zu einem Eintageshit, sondern zu einem, der gestern groß war, heute groß ist, der auch die Kindergeneration berühren wird und wahrscheinlich überdauern wird. Was ist das, was die von diesen Eintagsfliegen unterscheidet, die ja auch schön sein können?
Ich glaube, in vielen Fällen eine gewisse Absichtslosigkeit. Also ich glaube, dass große Hits oft nicht am Reißbrett geplant wurden. Es gibt Buchpublikationen dazu, wie man einen Hit schreibt. Und auch in der aktuellen Popmusik wird das natürlich angewendet. Man weiß auch, wie ein Ohrwurm ein bisschen aufgebaut werden muss. Aber ich glaube, ganz großartige Lieder verstoßen ein bisschen gegen diese Regeln. Also das beste Beispiel wäre auch Bohemian Rhapsody von 1975. Das ist ein Lied gewesen, was gegen alle Konventionen verstoßen hat.
Ja,
also damals
ein bisschen klassisch mit war.
Es ist eine Rockoper. Es war damals mit 5 Minuten 55 eigentlich schon viel, viel zu lang. Da hat man damals auch im Radio gesagt, das können wir hier nicht spielen. Und aber trotzdem haben die gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. Und also das ist ja nicht wie Killer Queen vorher von Queen, wo eigentlich relativ klar ist, Strophe, Refrain und so. Da sind ja ganz verschiedene Passagen drin. Und auch hier haben wir wieder das Fehlerhafte. Ich spiele mal nur die Klavierspur von Bohemian Rhapsody an.
Ja.
Und da hört man, dass das Klavier, ich meine, ich habe es hier, verstimmt war.
Ja.
Die haben das mit einem verstimmten Klavier aufgenommen. Das muss man sich mal vorstellen. Aber trotzdem, jetzt auch diese... Ich krieg sofort Gänsehaut. Trotzdem ist es genau richtig. Und da haben wir das mit der Absichtslosigkeit. Also die haben einfach das Gefühl gehabt, also Freddie hat es ja im Wesentlichen geschrieben, und das muss jetzt raus, das muss genau so sein. Und dann überlegt man nicht, oh, jetzt müssen wir aber den Klavierstimmer nochmal holen oder so. Dann wird das eingespielt, dann entsteht das. Dann haben die aber auch über Tage das aufgenommen. 160 Einzelspuren sind da. Es gibt eine Spur, wo Freddie Mercury den Song einzählt.
1, 2, 3, 4.
Is this the real life?
Weil die damals noch nicht so wirklich die sogenannte Click-Track-Technik hatten, wo man ganz präzise einen Song einspielt. Also die haben eingezählt, das eingespielt. Und das ist so eine Lebendigkeit, ja. Und das haben wir viel in so Hits von früher. Und aktuell gibt's aber auch Veröffentlichungen, wo man das Gefühl hat, ja, das ist jetzt was Neues. Und da hat jemand recht spontan was entwickelt. Also ich habe ja ein paar Mal jetzt Billie Eilish genannt, weil ich immer wieder auch aktuelle Phänomene suche, die mich überzeugen. Und da finde ich das ist ganz schön, wie sie ihren großen Welthit Bad Guy produziert hat.
I'm the bad guy.
Duh.
Und achten Sie mal bitte jetzt auf das Scheppern hier im Hintergrund. Da scheppert was. Das ist eine Ampel in Australien, die Billie Eilish mit ihrem iPhone gesampelt hat, als sie in Australien war. Und das fand sie so inspirierend, dass sie das als rhythmisches Element genommen hat. Und dann hat sie das mit ihrem Bruder Phineas eingebaut hier. Jetzt kommt das nochmal, Achtung. Und das ist eigentlich ein Sound, der dafür da ist, blinden Menschen über die Straße zu helfen.
Aha.
Ja, und das ist sozusagen die rhythmische Grundlage von so einem Song geworden. Und da haben wir wieder so, ja, das ist, die ist ja nicht durch die Straßen gelaufen und hat gesagt, ich nehme jetzt hier was auf. Das hat sie einfach irgendwie so erreicht. Also, wenn man spirituell sehen will, man schreibt den Hit vielleicht nicht selber, sondern er wird einem von irgendwo her gesandt. Keine Ahnung.
Da sind wir doch wieder an dem Punkt, ob man mit Musik den ganz großen Fragen, die wir gar nicht formulieren können, aber die in uns drinstecken, näher kommt.
Ja, womit denn sonst? Also das Musik ist wirklich das, was alles öffnet. Und das ist auch genau die Idee von meinem Buch. Es gibt viele Kapitel, das fängt in der Kindheit an und endet eigentlich mit dem Tod, aber ich argumentiere, Musik geht darüber hinaus. Also es fängt vor der Geburt an und wir alle hallen nach. Also mein Opa hat quasi diese Plattensammlung hinterlassen, aber ich erinnere mich auch an Sätze von ihm. Also vielleicht geht das einigen auch so, die uns gerade zuhören, dass wir manchmal ja an vielleicht gewisse Formulierungen denken, die Verstorbene mal gesagt haben und so. Und ich weiß auch noch genau seinen Gesichtsausdruck dabei und diesen Soundklang. Also alles ist irgendwie Klang. Es fängt an mit dem Urknall und wir alle hallen nach.
Sehr schön. Machtmusik heißt das Buch. Wie uns Musik ein Leben lang trägt und glücklich macht. Macht sie das? Macht sie die Musik glücklich?
Ja. Also Musik hat mich noch nie enttäuscht. Und das Schöne ist, wir können eigentlich Musik immer hören. Klar, manchmal finde ich es auch nervig, wenn mir Musik im Supermarkt oder so aufgedrängt wird. Aber für uns persönlich ist Musik immer hilfreich. Wenn es uns nicht so gut geht, können wir aktive, vielleicht so ein bisschen schnellere Musik hören. Die haut uns raus. Wir können aber genauso gut traurige Musik hören, weil sie uns das Gefühl gibt, verstanden zu werden. Also meine These ist, Musik ist die einzige Droge auf diesem Planeten, bei der es keine Nebenwirkung gibt.
Ein bisschen Suchtgefahr schon.
Ja, durchaus. Aber auch hier halten sich die Risiken sehr in Grenzen. Also das Gefährlichste sind halt Ohrwürmer in gewisser Weise, nicht?
Oh ja.
Also die Vorteile von Musik allein schon zu hören sind sehr, sehr groß, aber dann noch Musik zu machen sind dann noch größer. Wir sprachen ja vorhin über die Vorteile des Gesangs. Aber wenn man ein Instrument spielt, nehmen wir mal Klavier, da ist auch schön nachgewiesen, dass dadurch die linke und rechte Gehirnhälfte besser koordiniert wird. Die arbeitet dann besser zusammen. Und es gibt, das habe ich auch im Buch geschrieben, eine Studie, da hat man älteren Menschen zwischen 70 und 80 Jahren Klavierunterricht spendiert. Die haben vorher nie Klavier gespielt. Und erstmal hatten die einen riesen Zuwachs an Lebensqualität. Also die hatten richtig Spaß daran, Klavier zu spielen. Dann kam aber raus, durch ein halbes Jahr Klavierunterricht einmal pro Woche, konnten die auch besser rückwärts einparken. Also die Koordinationsfähigkeiten wurden verbessert. Was ja auch komplett Sinn ergibt, weil man muss ja irgendwie
natürlich
was lesen,
links und rechts
genau.
Kombinieren, beide Hände.
Ja, und es hört nie auf. Also wir unterliegen ja auch dem Mythos, dass es irgendwann zu spät sei, ein Instrument zu lernen. Diesem Mythos wirke ich auch entgegen in meinem Buch. Ich habe viele Tipps angeführt für Leute, die älter sind. Also man kann in jedem Alter ein Musikinstrument lernen. Klar, genau wie bei Sprachen, als Kind lernt man irgendwie schneller, aber man hat als erwachsene Person den Vorteil, dass man schon eine gewisse Lernkompetenz erworben hat. Man weiß auch, welche Musik man mag, also man kann seinen Lernplan ja anpassen in gewisser Weise. Mhm. Also das Buch soll auch wirklich motivieren, dass wir
uns... Es ist ein Ratgeber. Es ist wirklich ein Lebensratgeber für alle Lebenssituationen. Es gibt auch so kleine Kästen, wo so Tipps drin sind.
Ich mache es gerne konkret. Also so wie mein Bühnenprogramm, könnt ja auch einfach nur 3 Stunden einfach so reden, aber dann will ich ab und zu mal ein Sample abspielen und so ist das in dem Buch auch, dass es dann einfach mal so konkrete, handfeste Tipps gibt.
Genau. Weil Dr. Pop ohne Musik halt nicht sein kann.
Nein, auf keinen Fall.
Ja. Und sie kommen da nie durcheinander. Ich gucke immer wieder auf dieses bunte Blinker-Ding und denke, wie macht er das? Dass da
doch, also das kann schon passieren.
2400, was weiß ich was, Dinger?
Naja, also es kommen ja immer mehr dazu und ich muss das, glaube ich, einmal unter Adrenalin gemacht haben. Also wenn ich das neu ins Bühnenprogramm einbaue und mich dann auch verspiele, hilft das manchmal. Da haben wir es wieder mit den Fehlern. Also wenn ich mal einen falschen Knopf drücke, ist bei mir, oh. Und dann weiß ich, ah, das war doch der rechts daneben und sowas. Also ich...
Okay. Und alle freuen sich natürlich. Wie reagiert er jetzt drauf?
Ja, ja, das stimmt. Das also Fehler sind was Gutes auf jeden Fall. Ja. Naja, aber ich verspiele mich da auch manchmal mit dem Sample-Pad. Aber ich mache auch manchmal
den Spaß... Es macht auch einfach Spaß zuzugucken.
Ja, und manchmal mache ich auch den Spaß, dass die Leute mir... also aus dem Publikum eine Koordinate zurufen sollen. Das sieht ja aus wie so ein Schachbrett oder wie Schiffe versenken. Und
Sie
dann
haben
sagen
auch mal Schach gespielt, habe ich
gelesen. Ja, genau. Und dann sagen die A2 und dann muss ich genau wissen, was bei A2 jetzt auf dem Pad ist. Und das ist für mich dann selber auch sehr anspruchsvoll. Und
was ist bei A2 drauf?
Oh, jetzt fragen Sie mich was. Jetzt habe ich mir selber hier ein Ei gelegt.
Ja.
A2, oh Gott, das könnte Halleluja sein. Nee, das ist ein Boing-Geräusch. Mist, sehen Sie, ich verspiele mich doch mal.
Ach, sehr schön.
Ja, Mist, jetzt, das wurmt mich jetzt. Wo ist denn Halleluja? Nee, hier. Na, fast.
Auch nicht. Okay. Aber nahe dran.
Okay. Ich übe noch.
Im Podcast hier bei AD Sounds ist keine Musik drin, bis auf diese kleinen Samples. In der Sendung ist dann Musik auf jeden Fall drin. Welche Musik darf in einer Sendung mit Dr. Pop, mit Markus Henrik nicht fehlen? Und welche darf da bitte auf keinen Fall gespielt werden? Sagen wir mal jeweils 2.
Also ich liebe Musik, die in der Motown-Zeit entstanden ist, also 60er, 70er.
Wir sind uns einig.
Also ich liebe das einfach, das gibt mir immer eine gute Energie.
Aber der
Energie.
Mann ist deutlich jünger.
Ja, aber also mag ja auch Sachen von weiß nicht, Schumann oder so. Also das Gott sei Dank gibt es ja die Möglichkeit, Musik zu hören, die vor der eigenen Geburt entstanden ist. Und also ich liebe einfach Stevie Wonder und ja, Michael Jackson, die Jackson 5 fand ich einfach großartig. Dann da haben wir aber wieder auch mit diesen lustigen Geschichten zu tun. Also Blame It On The Boogie war einer meiner absoluten Lieblingssongs als Kind. Blame It On The Sunshine, Blame It On The Moonlight, Blame It On The Boogie. Und dann habe ich mal den Komponisten kennengelernt von diesem Lied, weil der wohnte nämlich in Paderborn. Und der ist mit dem britischen Militär in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen. Da gab es in Ostwestfalen über 10.000 stationierte Soldaten. Ja. Und mit seinem Bruder zusammen hat er einen Friseurladen gehabt. Mhm. Und die heißen auch noch mit Nachnamen, also leider ist Dave verstorben, Mick Jackson lebt aber noch, Jackson. Also die heißen sogar noch Jackson mit Nachnamen. Und die haben das Lied Blame It On The Boogie, ein Welthit für Jackson 5, geschrieben. Und das ist so absurd, dass die Jacksons von 2 Jacksons aus England, die in Paderborn gelebt haben, Friseure waren, den Song genommen haben. Deshalb in einer Sendung dürfte dieser Song bitte nicht fehlen.
Okay, und welchen dürfen wir bitte nicht spielen?
Vielleicht was von den Kasseluther Spatzen. Also da bin ich nicht so Fan. Ich bringe mal ein Beispiel. Das ist ein echtes Lied, nicht mit KI gemacht. Das haben die wirklich so veröffentlicht.
Auf einmal war die Amsel still an diesem Morgen im April.
Achtung!
Es gab Tschernobyl. Das ist doch ein Song gegen die Umweltzerstörung.
Nun ja, aber ich finde, dass die Text-Musik-Schere zu weit auseinander geht. Also ich finde es ja gut, dass die so ernste Themen aufgreifen, aber die machen das immer mit so fröhlicher Musik. Und da gibt es auch hier noch schlimmere Fälle, die ich hier auch im Radio nicht anspielen möchte.
Gut, dann belassen wir es jetzt einfach dabei. Da haben wir das geklärt. Sie haben mal 2021 auf die Frage vom Tagesspiegel, die haben nach 5 Dingen, die Sie mögen, gesagt. Und da kam Musik an 2. Stelle.
Was? Das ist ein Fehldruck. Sofort Fake News. Was war das erste?
Das glaube ich nicht, weil solche Dinge, es war wirklich so ein Fragebogen und die können Sie ja dann auch abnehmen. Und was war das erste? Das wollte ich jetzt gerne von Ihnen wissen, ob Sie sich erinnern, was Sie als Nummer 1 dort einrangiert haben. Musik ist Nummer 2.
Vielleicht habe ich da meine Ex-Freundin damals genannt oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also
Nee, größer.
Mehr essen?
Das ist schön. Sie essen gern offenbar.
Ja, ich liebe auch Kochen. Das ist wirklich ein, ist ja auch was sehr Ästhetisches. Also das ist auch ein Hobby von mir. Aber jetzt bin ich ja gespannt, was ich da gesagt habe.
Mitmenschlichkeit.
Ja gut, okay. Aber das ist ja auch, das gehört ja dann zusammen.
Okay.
Mitmenschlichkeit und
Musik. Ich fand das so schön, als ich das gelesen habe, ich gedacht.
Jetzt, wo sie es sagt, finde ich es auch ganz gut.
stammt von einem, der heißt Dr. Popf, der nennt sich Dr. Popf. Ja. Ja. Sollten Sie mal konsultieren.
Es ist immer schön, wenn man 5 Jahre alte Interviews rauskramt. Aber Sie haben gut recherchiert. Also was Sie vorhin auch schon so, da muss ich echt nochmal...
Und jetzt würde Essen draufstehen? Nummer 1.
Nein.
Nein, Mitmenschlichkeit, Musik, Literatur, Lachen, Atmen.
Aha, okay. Das ist ja gut 5 Jahre her.
Sehr, sehr grundsätzliche Dinge.
Aber grundsätzliche Dinge, es ist tatsächlich so, dass Musik bei uns, das weiß man auch noch nicht so lange, das ist eine Forschung, Forschungsergebnis von 2025, wirklich ähnlich bei uns resoniert wie Nahrung und Sexualität. Also Musik ist nachweislich etwas Überlebenswichtiges. So reagiert unser Körper drauf. Das wird nicht als irgendwie so ein nettes Gimmick empfunden, sondern wir reagieren darauf existenziell.
Mhm. Ja. Und was halten Sie von böse Menschen haben keine Lieder? Wo Musik, wo man singt, da lass dich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder?
Ja, also es gibt natürlich auch eine gewisse Kehrseite ab und zu von Musik, dass sie auch zu manipulativen Zwecken genutzt wird. Das haben wir natürlich in der Geschichte auch sehr, sehr oft. Sie wird auch genutzt, um anderen Gruppen zu schmähen oder so. Es gibt natürlich da auch problematische Dinge. Aber die positiven Aspekte von Musik überwiegen einfach sehr. Aber es gibt auch wirklich so absurde Geschichten, wo Musik alles eingesetzt wird. Also es klingt jetzt fast ein bisschen lustig, aber hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund. Als amerikanische Kriegsschiffe vor der Küste vor Somalia Piraten abschrecken wollte, haben die laut Britney Spears Musik gespielt. Da könnte man jetzt erstmal ein bisschen drüber lachen, oh, was soll das irgendwie? Ja. So, die armen Soldaten müssen doch nicht, Piraten sollen sowas doch nicht hören und die armen Soldaten auf dem Schiff vielleicht auch nicht. Aber das sollte so eine westliche Dominanz demonstrieren. Also weil ja Britney Spears wirklich für die westliche amerikanische Popmusik steht, wenn man so will. Und diese Beschallung war eine Art deren Machtdemonstration. Und irgendwie, da sträubt sich's bei mir. Also sowas finde ich irgendwie sehr schwierig. Und es gibt ja auch Erkenntnisse darüber, dass in Foltergefängnissen Musik auch viel eingesetzt wurde. Sehr laute Metal-Beschallung und ähnliches. Also da gibt es auch Initiativen von Musikern und Bands, die sich dagegen verwehrt haben. Also die gesagt haben, wir tun alles, um das zu unterbinden, dass unsere Musik bei Foltermethoden eingesetzt wird. Also es gibt natürlich auch gewisse Kehrseiten, wie Musik manipulativ eingesetzt wird, aber die positiven Aspekte überwiegen einfach so sehr in der gesamten Menschheitsgeschichte.
Mhm. Adorno hat sich ja sehr viel mit zeitgenössischer Musik beschäftigt. Der meinte jetzt nicht Popmusik, sondern eher Schönberg und Berg, aber er hat das auch in so einen ganz direkten gesellschaftlichen Zusammenhang gebracht. Was sagt unsere Musik über uns jetzt aus?
Also erstmal möchte ich mich bedanken bei Ihnen, weil ich weiß nicht, wie viele Interviews ich schon gegeben habe. Endlich lohnt sich mal mein Studium. Also weil ich wurde noch nie auf Adorno, glaube ich, angesprochen. Und ich war auch schon, also
weiß taucht nicht. Ja auch in Ihrem Buch auf.
Ja, aber trotzdem, vielen Dank. Weil das war ganz schön schwer, das alles zu lesen. Und endlich kann
ich mir vorstellen.
So, was war die Frage? Nein, also Adorno hat die These.
Ich will ja nichts von Adorno, sondern was sagt die aktuelle Musik? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, ja. Was sagt die aktuelle Musik über uns als Gesellschaft aus?
Uiuiuiui, da haben Sie sich jetzt aber hier
verpasst. Es ist die Schlussfrage quasi.
Wir müssen ja noch auflösen, was Brian May mit Vogtland
und
genau, also Adorno hat gesagt, dass man wirklich zu jeder Zeit in der Musik die aktuelle gesellschaftliche Stimmung ablesen kann. Aber diese Vielfältigkeit, die wir gerade haben, ja, also dass es so 100 Millionen verschiedene Genres gibt, spricht auch für unsere Gesellschaft in gewisser Weise. Und ich glaube auch, dass, das wird sehr, sehr kompliziert, aber das habe ich im Buch auch ein bisschen ausgeführt, dass wir eigentlich in unserer Unterhaltung teilweise Kapitalismus pur haben. Also, dass sozusagen auch diese Streaming-Dienste, die ich sehr, sehr kritisch sehe von Musik, alles irgendwie im Fluss halten. Es geht gar nicht mehr so um die Wertschätzung eines Produkts, sondern es muss immer wieder was nachkommen in gewisser Weise. Also ich glaube, da wäre Adorno auch sehr, sehr kritisch, was gewisse sehr große Streaming-Anbieter anbelangt.
Mhm. Wann singen Sie selber am liebsten?
Heute Abend vielleicht, wenn ich ich gehe heute wahrscheinlich auf eine Probebühne. Also mein Programm wird immer weiterentwickelt und bevor ich sozusagen neue Sachen im Publikum präsentiere, dann probe ich das vor kleinem Publikum. Da gibt es in Berlin einige Bühnen. Da werde ich wieder singen oder vielleicht gleich im Auto, wenn ich zum nächsten Termin fahre.
Sie singen wirklich im Auto?
Ja, das ist, man muss da aufpassen, sollte nicht zu laut sein, aber selbst das kann teilweise dazu führen, dass man sogar hier und da ein bisschen konzentrierter ist. Also bei langen Strecken kann Musik auch helfen, dass man so ein bisschen wach bleibt.
Dr. Pop, ja. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Und jetzt Queen und das Vogtland.
Jetzt lösen wir auf.
Jetzt lösen wir auf.
Also, wollen wir es nochmal anspielen, damit wir hier diesen schönen Sound haben.
Gitarre.
Queen. Brian May an der E-Gitarre. Die Gitarre hat er selbst gebaut mit seinem Papa. Die hatten auch Geldnot in den 60ern, dann haben die selber eine Gitarre gebaut. Aber die Saiten, die Brian May spielt seit vielen, vielen Jahren und auch aktuell, er ist ja immer noch aktiv, kommen aus Markneukirchen. Da gibt es ein tolles Instrumentenmuseum, 100 Musikalienhersteller und da gibt es auch eine Firma, die die Saiten herstellt für Brian May und die haben eine offizielle Kooperation. Also da steckt ostdeutsche Ingenieurskunst drin bei Queen.
Viele Grüße ins Vogtland. Großartig. Dr. Pop,
Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen lieben Dank.
Danke. Und weil wir gerade beim Queen-Gitarristen waren, der seine Gitarrensaiten bei den Profis im Vogtland kauft, fällt mir noch ein, dass auch der einen Doktortitel hat. Also nicht Doktor Gitarre. Brian May kennt sich auch aus mit Astrophysik, wissenschaftlich sogar. Woher ich das weiß? Aus Dr. Pops Tonstudio, dem Musikpodcast in ARD Sounds schlechthin. Neulich gab es da mal Stars zu hören, die auch mal Deutsch gesungen haben, zum Wegschmeißen. Komisch, kann ich Ihnen sagen. Dr. Pops Tonstudio, ARD Sounds.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.